Möchte euch jetzt mit hineinnehmen in einen vielleicht bekannten Text, wo mir vor einiger Zeit nochmal wichtig geworden ist und wo ich gedacht habe, das wird ganz gut für die nächsten Male passen. Und zwar starten wir in 1. Mose Kapitel 6. In 1. Mose Kapitel 6 wird was Interessantes beschrieben, nachdem es davor, Kapitel 5, ein Geschlechtsregister gibt, also sprich so eine Ahnentafel oder wie man das auch immer nennen möchte, sieht in Kapitel 6 Gott runter auf die Erde. Also er nimmt einen Blick und er schaut sich die Menschen an. Und würde mir die Menschen damals angucken, würde mir vermutlich fröhliche Menschen sehen, Menschen, wo mir denken würdet, boah, die leben so, wie es ihnen gefällt. Die haben richtig Spaß, die haben Fun, die lassen es sich gut gehen, die machen es so, wie sie es wollen. Und Gott guckt die Menschen an und auf einmal stellt er fest, in Vers 5, und der Herr sah, dass die Menschen voller Bosheit waren. Eigentlich steht da im Urtext, dass sie innerlich schlecht waren. Dass sie innerlich für sich beschlossen haben, ich mache nur das, was mir gut tut und alles andere, das lasse ich. Also diese ganze Menschheit, die von Adam bis in den Kapitel entstanden ist, die haben sich mehr oder weniger darauf besinnt und haben gesagt, wie wollen wir leben? Was ist unser Plan, unser Ziel? Wir möchten gerne so leben, dass uns das Leben Spaß macht, dass wir daran gefallen haben, dass wir das cool findet, dass da Action dabei ist, ja, dass es Bock macht. Und Gott guckt die Menschen an und sieht, hey, die leben ja nur in ihrem Blick nur für sich. Die haben ja nur den Blick auf sich gewandt, weder auf den Nächsten, also maximal auf den Nächsten, geschweige denn auf Gott. Da guckt doch niemand auf Gott. Da fragt doch keiner mehr von denen, was möchte Gott von meinem Leben haben? Vers 6 steht, der Herr war bekümmert. Also Gott im Himmel hat die Menschen gesehen in ihrem Egoismus, wie mir das heute nennen würdet, und hat die Menschen gesehen, wie die zwar äußerst glücklich und fröhlich gelebt haben, die hatten mit Sicherheit auch irgendwelche Häuser gebaut und denen ging's mit Sicherheit gut, die haben gelacht. In der Bibel steht, dass sie sich umgeguckt haben, wie sie Familie gründen können. Aber das war's dann auch. Für sie, für die Menschheit damals, war das einfach wichtig, dass es ihnen gut ging. Dass sie gut leben konnten. Und der Blick zu Gott, der war nimmer da. Gott war für sie jemand, wo sie sich wahrscheinlich sogar gefragt haben, gibt's Gott überhaupt? Ach, der macht doch eh nichts. Komm, lasst uns leben, wie uns das Leben gefällt. Der Herr sah, dass die Menschen voller Bosheit waren. Jede Stunde, jeden Tag ihres Lebens hatten sie nur eines im Sinn, Vers 5, böses Planen, böses Tun. Also es war nur der Egoismus da. Das Ego stand über allem. Solange es mir gut geht als Mensch, hey, solange ist alles gut. Und wenn es dem anderen sogar nur Spur schlechter geht, na gut, was soll's, Hauptsache mir geht's gut. Und so haben sie in alle Lebensbereiche geguckt, dass es ihnen möglichst gut geht. Und darüber war Gott traurig. Das hat Gott nicht gefallen. Das fand Gott überhaupt nicht gut. Gott hat es gesehen und Gott hat daran gedacht, warum er Menschen erschaffen hat. Gott hat Menschen erschaffen zu seinem Ebenbild. Also wir sind von Natur aus ein Spiegelbild Gottes. Also Gott hat in den Spiegel geguckt, hat sich gesehen und hat gesagt, genau so möchte ich Menschen machen. Nach meinem Abbild. Und die Menschen und die, die da jetzt auf der Erde gelebt haben, die haben gesagt, Gott, das geht mich nichts mehr an. Mag sein, dass es den irgendwo in der unsichtbaren Welt gibt, aber für mich ist Gott uninteressant. Und so haben sich die Menschen gut gehen lassen. Richtig gut gehen lassen ohne Gott. Und da ging es richtig ab zu dieser Zeit, weil die nicht miteinander, sondern gegeneinander geplant haben. Da war so richtig einer gegen den anderen. Die sind aufeinander losgegangen und das Stärkere, das Recht des Stärkeren, das hat sozusagen gesiegt. Der stärker war, der am meisten hatte, der hat sozusagen noch mehr gehabt und er hat sich richtig noch mehr Macht genommen. Und so haben sich die Menschen in ihrem Egoismus, haben sie sich ausgebreitet. Man sagt ja heutzutage, es ist wichtig, dass der Mensch einen Selbstwert hat. Die Frage ist, woraus ist mein Selbstwert als Mensch? Kommt mein Selbstwert davon her, dass ich mich toll finde? Dass ich denke, ich bin der größte Fisch im Teich? Kommt mein Ego davon her, dass ich das in mir selber aufbaue? Oder wovon wird mein Selbstbewusstsein gestärkt? Und wenn man ins Neue Testament reinschaut, vor allem Anfang Apostelgeschichte, dann kann einem bewusst werden, dass die engsten Mitarbeiter von Jesus, dass die Jünger, dass die wenig Selbstbewusstsein hatten. Warum? Weil Jesus gefehlt hat. Also ihnen war es sozusagen bewusst, Jesus ist weg und es ist nichts mehr da. Niemand mehr, der Halt gibt. Und das hat sie ziemlich runterzogen in ihrem Leben. Und das, was Gott jetzt im Alten Testament, 1. Mose 6, sieht, das sind Menschen, die ihr Fundament, ihr Ego, das auf sich selber aufbauen. Die sagen, ich bin selber groß und ich bin selber stark und ich kann das selber machen. Gibt es einen Gott? Ja, vielleicht auch nicht. Ich habe ihn noch nie gesehen und weil ich ihn noch nie gesehen habe, bin ich mir gar nicht sicher, dass es Gott gibt. Wahrscheinlich gibt es ihn gar nicht. Wahrscheinlich ist es nur eine Erfindung von irgendwelchen Leuten, die irgendein Buch geschrieben haben. Und über diesen Egoismus, dass Menschen sich selber groß machen, über das ist Gott richtig traurig. Vers 6, der Herr war bekümmert und wünschte, er hätte die Menschen nie erschaffen. Weshalb? Weil sie so egoistisch waren. Weil sie so nur an sich selber gedacht haben. nur sie, weil der Mensch im Mittelpunkt steht. Und das hat Gott so verändert in seinem ganzen Denken, dass er beschlossen hatte, ich werde was ändern. Ich werde die Menschen danach angucken, wie ihre Beziehung zu mir ist. Und in all dem hat er die ganzen Menschenmassen angeguckt, die es damals gab. Und die wollten damals nicht verhüten, also gab es ziemlich Fortpflanzung auf der Erde. Und was haben die Kinder gesehen? Sie haben Eltern gesehen, die nur auf sich selber fixiert waren, die nur danach gelebt haben, dass es ihnen gut ging, dass sie möglichst reich sind, dass sie möglichst nach oben kommen. Was die Kinder nicht erlebt haben, war, dass es da Menschen gibt, die eine Beziehung zu dem suchen, der sie erschaffen hat, der sie als ein Ebenbild Gottes gemacht hat. Und Gott hat gesucht, er hat wirklich gesucht. Und im Vers 8 steht, nur Noah fand Gnade beim Herrn. Also da steht nicht, nur Noah war gut, er hat jeden Tag geopfert und er war so richtig cool und hat es hingekriegt. Nee, das steht nicht da. Es steht da, nur Noah fand Gnade beim Herrn. Die Bibel nimmt das Wort Gnade und macht uns das wichtig. Nur Noah fand Gnade vor Gott. Gnade bedeutet, dass sich jemand nach unten beugt und jemand rettet, der sich selber nicht retten kann. Wir stehen ja im Prinzip kurz davor, dass Gott beschließt, eine Menschheit untergehen zu lassen, weil diese Menschheit sich völlig von ihm abgewandt hat. Davor stehen wir. Und da wäre auch der Noah davon betroffen. Denn wenn Wasser kommt, dann kommt es überall hin. Wenn es Gott regnen lässt, dann regnet es überall. Und jetzt sieht Gott den Noah. Und der Noah, der ist eben anders. Der Noah, da wird auf einmal Gott bewusst, der Noah, der ist so anders wie die anderen. Ich habe dir diese Menschheit ja als welche beschrieben, die sich's gut gehen ließen, die auf sich geguckt haben, die ihr Leben in die Hand genommen haben und die gesagt haben, wir machen das Beste draus, was es gibt. Und da kann man immer wieder in der Menschheit sehen, dass es immer wieder Menschen um uns herum gibt, die wirklich aus nichts ganz viel machen. Und wo irgendwann jemand denkt, Mensch, ist der toll, der hat aus nichts was gemacht. Der hat auf einmal Geld vermehrt, hat daraus Intelligentes geschaffen. Das ist doch gut. Einer meiner Söhne hat mal zu mir gesagt, Mensch, das, was der Elon Musk gemacht hat, das ist doch super. Der hat da E-Autos erschaffen, die sind viel sauberer wie alles andere. Das mag sein. Ob die wirklich sauberer sind, das Thema können wir aufs Gemeindemittagessen vertagen, sonst wird die Predigt heute sehr lang. Und meine persönliche Meinung zu E-Autos kommen dann zum Vorschein und das ist ja nicht Predigtinhalt. Aber Tatsache ist, dass er aus dem Geld noch mehr Geld macht und es noch mehr vermehrt. Dass er sich das leisten kann, in einem Interview einen Joint zu drehen und zu rauchen. Obwohl das verboten war zu der damaligen Zeit, lebt er ein Leben, wo er auf einmal zeigt, und ich kann das. Ist mir egal, was die anderen denken, was es für Gebote und Verbote gibt, ich kann das einfach machen. Urteilt selber darüber, ob das gut oder nicht gut ist, wenn man Gesetze übertritt. Tatsache ist, der Mann ist einer der reichsten der Welt und ganz viele Leute auf der Straße würden uns sagen, der hat doch ganz viel richtig gemacht, dem geht's doch gut. Und dann steht da so ein markanter Satz in der Bibel, was nütze es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber sein Leben verliert. Also, bitte, bitte, gell? Ich will hier niemand schlecht machen oder so. Aber wir befinden uns in guter Gesellschaft mit den Menschen der damaligen Zeit. Am Egoismus hat sich nichts verändert über die paar Jahrtausende, wo es jetzt die Erde gibt. Und auch an dem Streben nach Macht hat sich nichts verändert. Und auch an dem, dass der eine auf den anderen losgeht, dass der eine den anderen ausraubt, dass der eine besser sein will wie der andere. Daran hat sich im Lauf der letzten Jahrtausende nichts verändert. Und dieser Egoismus, den hat Gott angesehen und er ist darüber traurig geworden. Gott war traurig. Und er hat gesagt, nee, so habe ich mir das nicht vorgestellt. Also Gott sagt nein zu diesem Lebensstil. Zu einem Lebensstil, der weg von ihm führt. Er sagt nein dazu. Und dieses Nein, das drückt sich so aus, dass er sagt, es reut mich. Ich wünschte, ich hätte die Menschen nie erschaffen. Das muss man mal in seinem Herzen, in seinem Verstand kapieren, was Gott hier über das, was er für sehr gut erachtet hat, im Moment gerade denkt. Gott sagt, es reut mich, dass sich die Menschheit von mir abkehrt. Es reut mich. Und da kommt etwas raus. Ich schreibe das hier mal bewusst so als Strahl. Also Gott möchte von mit uns eine Verbindung, ich nenne das gern Beziehung oder ein Leben, ein aktives Leben mit uns haben. Das wünscht sich Gott. Was machen die Menschen? Die Menschen arbeiten dagegen. Und jetzt findet Gott einen, den Noah. Den findet er. Und dieser Noah, von dem wird beschrieben, Vers 9, Noah lebte so, wie es Gott gefiel. Und was war der Inhalt? Noah hörte auf Gott. Er tat nur, was in den Augen Gottes gut war. Das war sein Lebensinhalt. Noahs Lebensinhalt. Und die Menschen, die ihn so angeschaut haben, die wussten, dass er ein vorbildliches Leben geführt hat. Was ist vorbildliches Leben? Noah hat sich zunächst nach Gott erkundigt. Was ist dran? Was möchte Gott von meinem Leben haben? Noah hat nicht sein Leben geplant und überlegt, wann passt das auch noch rein mit Gott. Ah, zweimal im Monat würde ich es gerade noch so schaffen, in den Gottesdienst zu gehen. Alles andere, da bin ich leider ausgebucht, sondern für ihn war Gott die Nummer eins. Er hat in allem, was er gelebt hat, nach Gott gefragt. Und das Interessante an diesem Lebensstil ist doch, weil Noah so eine Beziehung mit Gott hatte, hat Gott auch die Familie von dem Noah anders angeguckt. Seine drei Söhne, Sem, Ham und Japhet. Also Gott hat in dem Leben von dem Noah entdeckt, dass da jemand ist, der seinen Blick, also der seine Augen auf Gott richtet. Der sich sagt, ich will zum Gefallen von Gott leben. Mein Sinn, mein Inhalt soll so sein, wie Gott sich das wünscht. Wenn ich das Leben hier und das Leben hier vergleiche, dann würde ich ganz provokant sagen, vermutlich ging es ein Teil von denen Menschen hier besser als dem Noah. Also wenn man das vergleicht, hatten die einen oder anderen hier mehr Tiere, die hatten mehr Lebensinhalt, wahrscheinlich tollere Kinder, hübschere Partner. Der Noah war nicht der Beste. Er war nicht der Reichste und er war nicht derjenige, der unter dem Volk am besten angesehen war. Das war er nicht. Das Einzige, wo die Leute immer wieder an dem Noah ein schlechtes Gewissen bekommen haben, war, okay, der hat noch die Beziehung, die uns abhanden gekommen ist. Na ja, komm, lass uns was trinken, dann spülen wir das runter. Dann müssen wir da nicht dran denken. Lass uns was rauchen, dann denken wir da ein paar Stunden nicht dran. Lass uns was Tolles essen, lass uns was feiern, dass wir von Gott abgelenkt sind. Lass uns, egal welcher Stream das auch immer sein mag, lass uns eine CD einlegen und wir gucken einen coolen Film an, dass wir mal abgelenkt von Gott. Und Noah hat sich zu Gott gewandt. Er hat ihn gefragt. Er hat mit ihm Leben geteilt. Und das in einer Zeit, wo die Menschen mehr und mehr sich von Gott abgewandt haben. War er treu? War er dran an Gott? Und dann kommt Gott und sagt zu ihm, du, Vers 11 und 12, die übrige Menschheit aber war vollkommen verdorben. Keiner wollte von Gott etwas wissen. Niemand beachtete das Recht und die Gesetze. Es gab nur ein Gesetz, Grausamkeit. Da sprach Gott zu Noah, ich habe beschlossen, die gesamte Menschheit zu vernichten. Denn wo man auch hinsieht, herrscht Grausamkeit. Darum werde ich alles auslöschen. Das war für den Noah nicht gerade lustig, zu erfahren, dass seine Nachbarn, dass vielleicht die Schwiegereltern von den Töchtern, die Eltern seiner Söhne, dass die sterben würden. Aber Gott hat es beschlossen. Und nun kommt Gott und sagt, hey, und ich möchte gerne, dass du in deinem Vorgarten, also wir reden jetzt nicht von Schweizer Vorgärten, ja, also Schweizer Vorgärten heutzutage, Schweizer Vorgärten sind wahrscheinlich so 3x3 oder 4x4 Meter oder so, vielleicht auch 5x5 Meter. Wir reden da eher von so ungarischen Vorgärten. Gell? Also wer sich in, weiß nicht, habt ihr euch in Ungarn schon mal umgeguckt, wie groß die Grundstücke sind? Ja, ich nicht, aber ein Freund von mir möchte gerne auswandern nach Ungarn, der findet es da voll cool. Und da habe ich ihn gefragt, wie groß sind denn da die Grundstücke? Und da sagt er, so zwischen ganz grob 3.500 bis 7.000 Quadratmeter. Okay, habe ich so gedacht, da könnte man schon mal eine Arche bauen. Das wäre okay. Also da hätte es Platz. Das sind so ein paar Fußballfelder, da würde man das unterkriegen. Und ich gehe mal davon aus, dass der Noah, kleiner Joke am Rande, eher in solchen Größenverhältnissen gelebt hat, wie das wohl bei meinem Freund in Ungarn so ist. Weshalb hat der Noah das gemacht? Weil er von Gott einen Auftrag gekriegt hat. Und dieser Auftrag war, bau eine Überlebenskapsel. So würden wir das heute nennen. Bau ein Raumschiff. Kauf dir eine Rakete. In Wirklichkeit hat er ein Schiff gebaut. Es wird genau beschrieben, es muss 150 Meter lang, 25 Meter breit und 15 Meter hoch sein. Also 150 Meter lang, ich weiß nicht, wer einen Garten von euch hat, der 150 Meter lang ist. Der Noah hat wohl drumherum noch Platz gehabt. Und das Interessante war eben auch, dass er aus dieser Beziehung von Gott heraus das gemacht hat. Er wusste ganz genau, wenn Gott zu mir spricht, wenn Gott mir das jetzt erklärt, dann ist das ultimativ für mein Leben, dass wir überleben können mit Gott. Es geht ums Überleben mit Gott. Da ist eine Menschheit, die er selber gesehen hat, die passt überhaupt nicht zu Gott. Aber Gott kommt und hat Gnade. Und diese Gnade für uns heute, die gründet sich in seiner Vergebung. Die einzige Chance, was uns rettet, ist seine Vergebung. Dass Gott zu dir und zu mir kommt und sagt, ich will dir vergeben. Das ist lebensrettend. Gott vergibt. Gell? Was hatten die angehäuft? Es wird oben aufgezählt, ich habe es mir erspart, weil die Kinder dabei waren, aber es wird angehäuft, Sünde über Sünde. Und es hat die gar nicht gestört. Die waren wie Schweine im Wald, die haben sich da drin gesuhlt. Und dann kommt Gott zu dem Noah und sagt, hey, aber du hast Gnade vor mir gefunden. Ich überschütte dich mit Gnade. Gnade ist nichts anderes, dass sich Gott zu dir runterbeugt und sagt, ich nehme dir deine Sünde weg. Bring sie ans Kreuz, dass du überleben kannst vor mir. Komm zu mir und leg alles ab in deinem Leben. Und dann beginn mit mir neu zu starten. Jeden Tag, jede Stunde, jede Woche. Wir machen uns immer ganz viel Gedanken darüber, wie hat der wohl das Holz gespalten, wie hat er das gesägt, wie hat er das aufgebracht, wie war das wohl ganz exakt mit dieser Arche. Wir kommen da nächsten Sonntag noch drauf. Nur Tatsache ist, das Grundsätzliche, weshalb Gott es überhaupt einläutet, ist, dass es eine Horde Menschen gibt, die nichts mehr von Gott wissen will, die sich abwendet. Und dass da einer ist, der Noah, der in Gott Gnade findet. Und diese Gnade kommt von Gott. Das ist das Geschenk, wo wir von Gott bekommen. Es sind nicht unsere Taten, die wir machen. Und das ist jetzt echt hart. Es ist nicht das, dass Predigten nicht schlecht sind von mir. Es ist nicht das, dass der Uli den Ton findet. Es ist nicht das, dass der Matthias weiß, wo man die Hebel hoch und runter schiebt. Das rettet uns nicht. Sondern dass Gott sich über uns erbarmt, über dich und über mich. Das rettet uns. Und dass wir das annehmen, dass wir in dieser Treue gegründet sind von ihm, das rettet uns. Und aus dieser Treue heraus geht nun Gott her und sagt zu dem Noah, du sollst überleben. Geh mit deiner Frau, deinen Söhnen, Schwiegertöchtern ins Schiff. Nimm von allen Tieren ein Männchen und Weibchen mit, damit keine Art ausstirbt. Leg Vorräte an, dass es für euch und die Tiere ausreicht. Also Gott hat den Noah aufgefordert, ein völlig anderes Leben zu leben wie die Menschen. Die haben sich gegenseitig überfallen, betrogen, geschlagen. Und die, die groß rausgekommen sind, das waren die Kings. Und der Noah, der lebt ein völlig anderes Leben. Der baut eine Überlebenskapsel. Der legt Vorräte an. Das heißt, er krempelt das Leben so um, wie Gott es gefällt. Gott lebt ein Leben mit dem Noah, wo der Noah merkt, das will Gott von mir und ich will so leben, wie es Gott gefällt. Er taucht in Gott ein und Gott nimmt ihn an der Hand. Und das schafft Leben. Leben in einer Zeit des manches Mal auch völlig anders interpretiert worden ist. Aber genau das nimmt nun der Noah und sagt, nee, ich möchte so leben, wie es Gott gefällt. Und diese Entscheidung, das haben Menschen in jedem Jahrhundert und jedem Jahrzehnt immer wieder getroffen. Also die wichtigste Entscheidung in unserem Leben ist doch nicht, bin ich in einer attraktiven Gemeinde? Ist da die Wohlfühloase am besten? Gibt es da am Schluss die meisten Geschenke? Sondern letzten Endes muss Gemeinde doch ein Ort sein, wo ich geistliches Leben auftanken kann. Wo die Gnade in mein Leben fließen darf, wo mich Gott verändern kann. Genau um das dreht sich's doch. Ich will keine Gemeinde um uns herum irgendwie schlecht machen. Ich denke, jede Gemeinde versucht auf ihre Art das rüberzubringen. Aber ein wichtiger Ansatz für unser Leben ist doch, dass wir in Gott gegründet und gestärkt sind. In einer Phase, wo um uns herum ein Leben stattfindet, das eben nicht gut ist. Wo wir uns trotzdem an Gott halten. Und da darf in aller Schwachheit so Noah aus dem Alten Testament, wenn ich jetzt sage Vorbild, das klingt schon wieder ganz schön hoch, da hängt der Hammer aber oder die Latte schon ziemlich hoch. Aber er darf uns Ansporn sein, dass wir uns eben an Gott halten, auch wenn wir nicht der Nabel der Welt und der Mittelpunkt der Welt und der Erfinder der Welt sind. Wir brauchen das nicht. Es genügt, seine Gnade in unserem Leben zu haben. Weil Gott zu dir sagt, hey, ich vergeb dir. Amen. möchte noch ein Gebet sprechen. Heiland, danke, dass du damals diese Stärke dem Noah gegeben hast. Nah an dir und wirklich die Augen auf dich gerichtet zu haben. Und da bitte ich für jeden Einzelnen von uns, lenke du unseren Blick heute auf dich. Dass wir deine Nähe suchen, dass wir uns von deiner Gnade beschenken lassen, dass du unser Mittelpunkt bist. Heiland, nimm du unser Leben in deiner Hand und führe du uns in Gnaden zu dir. Amen.